Alle Kinder sind super tight und auch der Ludwig, weil der spielt Fortnite.
Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Sumaida und Oliver Brunner.
Ja, super tight sind doch wir. Wir spielen zwar nicht so viel Fortnite, aber Folge 42 haben wir heute.
Yes, yes.
Yep. Und wir sitzen endlich mal wieder beisammen.
Haben wir es geschafft.
Unglaublich. Viele Wochen sind vergangen. Viel Sehnsucht war zu spüren. Ich finde, man hat es auch durchs Mikrofon gehört.
Ich merke das immer ganz extrem. Also wenn wir eine Remote-Aufnahme haben, dann ist das für mich immer so ein bisschen eine Hemmung, weil du sitzt dann nur vom Screen und dann hast du irgendwie nur TS offen und sowas. Es fehlt was. Es fehlt so dieser Körpergeruch, der in der Luft liegt.
Ja, ich würde sogar sagen, es ist etwas zu viel da und das ist Latenzzeit. Weil, ganz ehrlich, es ist halt, wir haben einfach so eine Gaude und wir machen eigentlich wenig, weil jeder Verpflichtungen hat miteinander. Und so einmal in der Woche das Zusammensitzen, entspannt was trinken, gemütlich quatschen über Themen, die uns interessieren, muss ich sagen, ist eigentlich ein Fixpunkt in der Woche, den ich nicht missen wollen würde.
Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass wir es wirklich geschafft haben, seit jetzt doch November eigentlich jeden Dienstag konsequent uns zu treffen. Ich hätte es am Anfang nicht erwartet, dass wir wirklich so konsequent
schaffen. Ich muss ja da ganz kurz reingrätschen. Wir haben es ja nicht geschafft, jeden Dienstag.
Das weiß ja keiner.
Wir haben ja am Anfang am Mittwoch recorded.
Ah ja, stimmt.
Das ist ein Newsbreak.
Haben wir das wirklich?
Ja, haben wir tatsächlich. Wir haben mit Mittwoch angefangen.
Warum Mittwoch?
Weil ich dienstags da immer noch eine Pen-and-Paper-Runde hatte.
Nein, ihr habt hauptsächlich A1-Casts gehabt. Und das war immer Dienstag, Donnerstags.
Ja, da habe ich nur Donnerstag gecastet, weil Dienstag habe ich Pen and Paper gespielt.
Ah. Priorities. Das heißt, der Olli ist halt immer am Dienstag rein müssen ins Studio.
Ja, wir haben selten miteinander gecastet.
Ja, weil wir immer die anderen Tage genommen haben.
Genau.
Ja.
Wir haben uns nie abgesprochen. Eigentlich dumm. Wir müssen eh noch für die nächste Season eintragen.
Schauen wir, dass wir uns gleich eintragen, viel gemeinsam casten können.
Machen wir das. Nur gemeinsam eintragen.
Weil die nächste Season kommt ja und casten ist ja auch so ein großer Punkt, wo man immer wieder auch neue Kollegen kennenlernen. Du hast ja auch einen Kollegen kennenlernen dürfen bei Fortnite.
Genau. Wie ich das erste Mal Fortnite gecastet habe, waren wir drei Leute und einer davon ist unser heutiger Gast, das ist der Ludwig Kainz, der mir erzählt hat damals, dass er der viertbeste österreichische Fortnite-Spieler ist, was schon ziemlich hardcore ist, deshalb der Ludwig ist super tight und gleichzeitig ist er auch COO von Wave Esports, einem neuen, mehr oder weniger Esports-Verein, den es in Österreich jetzt gibt. Den gibt es seit Sommer 2019 jetzt. Mhm. Und die haben eigentlich eine ziemliche Trajectory sozusagen hinter sich, also recht viel aufgebaut in letzter Zeit.
Ja. Ich würde sagen, wir rufen ihn einfach mal kurz an.
Soll ich wieder Soundeffekte machen?
Bitte.
Hallo Ludwig, wir sind schon live. Wir freuen uns, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir?
Hallo, grüß euch. Erstmal danke für die Einladung. Mir geht's sehr gut und ja, ich freue mich schon auf das Gespräch.
Ja, super, dass wir es geschafft haben. Wir haben ja das erste Mal gemeinsam kennengelernt im A1-Studio, als wir noch gecastet haben. Das war noch vor den ganzen Ausgangsbeschränkungen, wo man sich noch treffen durfte. Und Fortnite ist ja auch ein sehr großes Feld irgendwie in eurer, oder war so der Anfang eurer E-Sports-Richtung bei Wave E-Sports. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass sich der Verein Wave E-Sports gegründet hat?
Ja, ganz genau. Also Fortnite auf jeden Fall unser Startpunkt und auch mitunter ein Hauptgrund, warum Wave Esports jetzt da ist, wo wir sind, ist auf jeden Fall ein Titel, um den extrem viel Hype ist und den man in unserem Fall auch wie eine Welle mitreiten kann.
Das Wortspiel.
Ja.
wie oft bringst du dieses Wortspiel?
Ja, also Wellen sind sehr flexibel und kann man immer einbauen.
Super.
Und finden sich immer ihren Weg. Aber ja, genug mit den Wortspielen. Wave Esports, ja, uns gibt es offiziell seit 7.7. als Verein gegründet. Da wurden auch die ersten Spieler gesigned. Lustigerweise war einer ich davon. Mhm. Und ich habe mich ja von Anfang an sehr gut mit den anderen Leuten aus dem Management verstanden. Wir waren da immer auf einer Wellenlänge. Jetzt höre ich aber auf.
Ich finde das gut.
Aber ja, ich habe halt schon von Anfang an auch mich da wirklich sehr wohl gefühlt und wir hatten schon von Anfang an immer die Pläne, dass wir das Ganze eben immer größer aufbauen.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass du von Spieler in die organisatorische Richtung als COO aufgestiegen oder
umgeschwenkt bist? Ja, also das war Anfang des Jahres. da hat so ein bisschen meine Motivation nachgelassen. War dann auch so, dass mein Team-Du-Partner, mit dem ich eigentlich von Anfang an die ganzen offiziellen Turniere zusammengespielt habe, auch immer weniger Lust hatte. Und ja, als Spieler hat man halt auch ein Ablaufdatum sozusagen. Und dem war ich mir bewusst. Und langfristig habe ich halt einfach gesehen, dass das für mich einfach der beste Schritt wäre, die Transformation da zu machen vom Spieler ins Management. Und war auch ein guter Zeitpunkt, weil wir personalmäßig in der Organisation jetzt nicht gerade so groß aufgestellt waren. Und es waren halt sehr viele, was die ganze Infrastruktur angeht, Dinge zu tun, die wir in den letzten Monaten, glaube ich, auch sehr gut gemeistert haben. Also wir haben jetzt eigentlich den mit Abstand größten Wachstum in den letzten, sage ich mal, 4-5 Monaten jetzt gehabt im Vergleich zum ersten Jahr. Und ja, bei uns geht zurzeit sehr viel weiter. Sehr viele wichtige Entscheidungen sind auch bald zu treffen, aber ja.
Voll. Du hast ja, wie wir im Vorfeld geschrieben haben, gesagt, Content Creation steht bei euch quasi ganz, ganz oben und fett gedruckt. Ganz genau. Ihr seid ja eigentlich jetzt einfach, um die Zahlen und Fakten einmal so ein bisschen auf den Boden zu bringen, ihr seid ja jetzt einmal ein bisschen was über ein Jahr alt, glaube ich, kann man jetzt sagen. Und habt auf YouTube 17.200 Abonnenten, ihr habt auf Instagram 36,3k Abonnenten und auf Twitter 25.000 Abonnenten.
Ja.
Und ich glaube, das kriegt man nicht nur, indem man international bei einem Turnier mitspielt und dann, weiß nicht, den einen oder anderen Erfolg hat. Ich glaube, da ist ja ziemlich viel Fleiß und ziemlich viel Anpacken von der gesamten Organisation im Hintergrund, oder?
Ja, also Fortnite ist speziell ein Titel, wo du eben jetzt nicht als Organisation im Mittelpunkt stehst, sondern es sind immer die Spieler. Und deswegen musst du dir gut überlegen, wie du halt eben die Spieler als Organisation einbindest und auch quasi von ihnen profitierst, contentmäßig oder auch Social Media mäßig. Du hast die Zahlen erwähnt. Persönlich haben wir Aufholbedarf, was YouTube angeht. Da machen wir doch häufiger Content. Also wir probieren jetzt einmal in der Woche ein Video zu posten. Wo die Nachfrage eben sehr hoch ist, darum werden die im Verhältnis zu den Subs, die wir haben, auch relativ häufig geklickt. Mit Twitter und Instagram kann man eigentlich sehr zufrieden sein. Was halt auch hilft, ist immer wieder unsere Starspieler jetzt, zum Beispiel im italienischen Raum haben wir den Stilix, der hat eine sehr starke Fanbase und ja, da machen halt so einzelne Spieler schon sehr viel aus, dass du von denen auch quasi was dann überschwappt auf die Org natürlich.
Als eher noch junge Organisation, weil ja eben, ich glaube, Juli hast du gesagt, seid ihr gegründet, sucht man sich natürlich auch immer wieder Vorbilder, ne? Und meine Frage wäre jetzt, wie sieht's denn aus? Was sind denn so eure Vorbilder in der Content Creation und warum ist es G2?
Okay, ja gut. Das sind halt auch mehrere Leute im Management, die haben alle ihre persönlichen Favoriten, aber natürlich ist G2 ganz vorne. Ich habe mir letztens auch das Branding von denen angeschaut. Die haben ja im Slogan, ich glaube, Entertainment Number One ist das Allerwichtigste für sie. Und wenn man sich halt den E-Sports-Bereich aus einer Organisationssicht ansieht, ist es auch das Wichtigste, sich als Entertainment-Plattform oder Teilgruppe zu sehen, weil das ist halt einfach das, was die Leute am meisten klicken, wie du wachst und wie du halt für Sponsoren interessant wirst.
Wie kann man sich deine Aufgabe als CEO vorstellen? Was sind so die Aufgabenbereiche, in denen du arbeitest?
Bei mir ist es so, ich habe ein sehr, also es ist eigentlich bei jedem so, dass jeder da anpackt erstmal, wo es notwendig ist. Was ich von Anfang an gemacht habe oder probiert habe, ist die Infrastruktur und die ganzen Arbeitsprozesse effizienter zu machen, dass die Leute in ihren Rollen auch besser eingesetzt werden. Am Anfang war die Rollenaufteilung noch nicht so klar. Natürlich sind wir schon auch sehr freundschaftlich auch teilweise unterwegs, dass wir immer probieren, alles gemeinsam anzupacken. Aber ja, ich mache jetzt auch nebenbei den Twitter-Account, Social Media mäßig. Ich habe sehr viele Konzepte für Content, meinen Einfluss reingebracht. Ich mache jetzt auch, wenn es notwendig ist, eine Viewing Party auf unserem Twitch-Kanal. Aber generell kann man sagen, dass ich jetzt als CEO quasi den internen Arbeitsablauf versuche zu optimieren und auch ein bisschen so jetzt nicht überwachen, aber halt auch organisieren, würde ich sagen.
Hast du auch mit Spielern zu tun? Weil du hast ja auch vor Fortnite genau. Ganz deutlich angesprochen und im Endeffekt das durchschnittliche Fortnite-Alter ist ja, glaube ich, bei 12 oder so irgendwie. Und du hast ja auch vorher gesagt, die Fortnite-Pro-Szene ist ja irgendwie mit Ablaufdatum, wenn man irgendwie älter wird, ja. Die Reflexe und so. Wie ist das mit so jungen Leuten zusammenzuarbeiten?
Komme ich gleich dazu. Erst einmal, also ich glaube, das mit den Reflexen ist so ein bisschen so ein klischeehaftes Vorurteil. Ich glaube, es liegt mehr daran, dass bei einem gewissen Alter oder einfach bei manchen Leuten einfach nicht mehr so die Motivation da ist, dass man wirklich die 8 bis 10 Stunden am Tag spielt, die halt notwendig sind.
Ah, okay.
Natürlich das Durchschnittsalter 12 vielleicht beim Durchschnittsspieler. Competitive-Spieler ist wahrscheinlich, glaube ich, so um die 16, 15, was ich gesehen habe, ist natürlich auch sehr niedrig. Ich war, was ich weiß, in der europäischen Szene drittältester Spieler. Also ich kenne 2, die noch älter sind, die ähnlich erfolgreich waren auch.
Kann man kurz vielleicht sagen, wie alt du bist, damit man sich da was vorstellen
36.
Kann?
30 Jahre. Ich kenne einen polnischen Spieler, der Evil, der war 33. Der war sehr erfolgreich auch und irgendwie gibt es noch, der ist ähnlich alt wie ich, aber ja, es sind sehr wenige. Es ist einfach auch sehr stark so, dass viele neue Spieler auch immer wieder nachkommen, von denen man eigentlich noch gar nichts gehört hat, so 15, 14 in der Altersgruppe. Mhm. Jetzt habe ich die ursprüngliche Frage ein bisschen vergessen, kann mir da nochmal auf die Sprünge helfen?
Die Frage war, wie es für dich ist, mit diesen jungen Menschen zusammenzuarbeiten, gerade auch wenn es um Potenzial und so geht.
Ja. Also was mir hilft, ist natürlich, ich habe halt schon viele Competitive-Szenen verfolgt. Ich denke mir, ich habe einen sehr guten Blick eben zu sehen, wirklich das Potenzial beim Spieler, was jetzt anfängt bei seinem Mindset, aber auch halt bei den individuellen Fertigkeiten. Bei mir zusammen ist auch noch ein zweiter aktiv als Talent Scout, der TCK oder auch Lukas Kloss. Wir machen das so ein bisschen zusammen, dass wir uns die Spieler anschauen. Und in Fortnite gibt es ja auch Unmengen an Spielern. Also in Europa kenne ich wahrscheinlich 1000 Spieler beim Namen in der Competitive Scene, wo ich zu allen
auch... Ich glaube, ich kenne nicht mal so viele Namen.
da muss man auch ein bisschen ein Nerd sein und sich da wirklich reinsteigern. Dass die Spieler zu jung sind, macht mir jetzt persönlich eigentlich nichts. Zusätzlich das Player-Team-Management-mäßige, das macht eben etwas mehr mein Partner, aber ich versuche sie auch ein bisschen so als Mentor zur Seite zu stehen und auch natürlich auch Tipps zu geben. Ich war auch eine gewisse Zeit lang, nachdem ich aufgehört habe, Competitive zu spielen, als Coach für ein Turnier, für den Duo FNCS aktiv. Da habe ich ein Duo gecoacht, die wurden Top 2 in Europa im Duo FNCS und
nice.
Top 3 in den Semifinal. Also das war ziemlich erfolgreich auch.
Das heißt, euer Fokus liegt schon sehr international, oder? Oder,
genau,
oder fokussiert ihr euch mehr auf Dachregion oder so?
Ich würde sagen, meine Vision ist 50-50, also dass wir schon eine starke deutsche Fanbase haben, aber uns halt jetzt nicht darauf beschränken wollen, dass wir auch international...
Weil wir es gerade angesprochen haben, Ludwig, noch einmal zurückzukommen, eben gerade da einzuhaken, ganz, ganz kurze Antwort auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig würdet ihr die österreichische Community in euren Gesamtkonzept einstufen?
Ehrlich gesagt, eine 2.
Ja. Kann man ehrliche ungefähr, Antwort.
Ja, voll nachvollziehen. Ja. Hart, aber herzlich.
Ist eine gute Frage. Also ich habe heute zum Beispiel auch wieder mit dem Techie, der uns jetzt einmal in der österreichischen Szene vertritt, gesprochen. Da sind wir eigentlich sehr happy. Der war gestern oder vorgestern beim Nerdstar-Event in Österreich, ein LAN-Turnier. Da hat er eigentlich ganz gut geplaced. Ich glaube, da hat er 700 Euro gewonnen. Nice. Natürlich ganz happy und stolz. Ist natürlich wichtig, dass man auch quasi die Homebase vertritt. Mhm. Jetzt nicht nur die Dachszene, sondern Österreich auch. Aber das Gesamtpotenzial ist halt im deutschen und auch halt im europäischen Raum schon größer.
Definitiv.
Ja.
Wenn wir über Gesamtpotenzial sprechen, abschließende Frage, wo sind eure Ziele? Also wo wollt ihr euch, sage ich jetzt einmal, in 1 bis 2 bis vielleicht 5 Jahren hin entwickeln als Organisation, als Wave Esports? Und was sind so die ganz, ganz essentiellen Schritte, auf die ihr Augenmerk legen werdet?
Ja, Ziele so groß wie möglich. Also da gibt es keine Schranken.
G2 versus Wave Esports.
Wow, das wäre was.
Ja, langfristig natürlich will man auch über Fortnite hinaus als G1-Org bekannt sein im europäischen Raum. Mhm. Wir haben jetzt eben mit Valorant nochmal in einen Titel weiter expandiert, wo wir viel Potenzial sehen. Wie gesagt, neue Titel, die halt viel Hype mit sich bringen, aber auch relativ stabil sind langfristig. Das ist für uns das Interessanteste.
Habt ihr vor, wieder ein Team für die A1 League zu stellen? Für League of Legends?
League of Legends, da bin ich jetzt noch nicht ganz sicher. Also ich weiß, dass wir mit einem Spieler in Gesprächen sind, aber das macht ein anderer von Wave. Da habe ich jetzt nicht so viel zu tun. Ich kenne mich mit League of Legends auch nicht besonders gut aus. Das ist ein bisschen so eine Lücke.
Ja, ein ziemliches Trash-Game.
Nein, ich war immer ein bisschen so mehr auf Dota und Heroes of New Earth. Das war mein Titel, wo ich sehr viel gespielt habe. Aber ja, die Ziele, sehr wichtig für uns ist jetzt eben, wie gesagt, bis zum Ende des Jahres einige Sponsorship-Deals, die wir abschließen wollen. Da sind wir noch vor großen Entscheidungen, in welche Richtung wir uns halt auch festlegen wollen. Aber ja, the limit is the sky, sag ich mal.
Okay, dann sagen wir ganz herzlich Dankeschön, Ludwig, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja. Und wünschen dir noch einen schönen Abend und ganz, ganz viel Glück an Wave Esports.
Ja.
Und wenn wir euch finden oder eure Projekte verfolgen wollen würde, wo sind denn da so eure Kanäle, wo in nächster Zeit einiges auf uns zukommen wird?
Also offizielle Website wave-esports.gg. Alle anderen Infos gibt es auch immer über Twitter, waveout. Instagram auch waveout.
Okay, super. Also ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ich wünsche euch alles, alles Gute auf eurer Reise. Möge die Kraft mit euch sein.
Nehmt die Welle mit.
Catch the wave,
Welle mit Philipp. Welle mit Philipp, sehr schön.
Alles klar. Ludwig, danke dir fürs Gespräch. Ich wünsche dir was.
Danke für den Talk.
Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.
Zwei. Das ist Österreich. Zwei.
Ja, aber es ist ehrlich und es ist realistisch. Finde ich extrem gut. Ich hätte auch gerne noch gefragt, so quasi, okay, wichtige Entscheidungen zu treffen, speziell Sponsoring. Mhm. Okay, gehen wir zu Red Bull oder zu Monster? Ne?
Ja, ich glaube, Klassiker. Dazu. Ich glaube, das ist in Österreich ja generell so ein bisschen fast Religionsfrage, so als Organisation. Will man sich da eher in den Red Bull-Corner stellen oder eher in den Monster-Energy-Corner?
Aber ich meine, was gibt's anderes?
Kaffee. Team Kaffee, Baby.
Nespresso oder was?
Team Nestle. Das geht direkt aus.
Team Nestle.
Team Pelz. Ja, Team.
Immerhin haben wir Trinkwasser monopolisiert.
Hey, da ist sicher Geld zu machen.
Es sind die kleinen Erfolge im Leben.
Ja, oder irgendwelche Handyanbieter oder so. Internetanbieter, die könnten wir noch irgendwie mitnehmen.
Genau. Also. Ganz kurz nur zurückzukommen zur 2 für Österreich. Muss ich sagen, ich respektiere es hardcore, dass er einfach ganz klar sagt, okay, schau, wir sind international ausgerichtet. Und das sind in Österreich wenig Organisationen. Ein paar haben quasi diesen Drive international oder zumindest einmal expansionsmäßig in Dachraum, wie man zum Beispiel sieht bei TKA mit Counter-Strike oder bei den Warkids mit Rainbow Six, die unter anderem gegen G2, weil wir es vorher im Gespräch gehabt haben, gespielt haben in der Rainbow Six Liga. Aber dass man einfach von Grund auf sagt, okay, wir sind zwar in Österreich, wir haben einige Österreicher in unserem Squad, Leute, aber the real business is international.
Hey, let's go. Ich meine, zwei ist sogar schon fast viel, oder? Wenn man sagt, irgendwie in Österreich haben wir jetzt knapp 9 Millionen Leute und ich glaube, Deutschland haben 85 Millionen Leute. Also
das ist halt so. Zehnfache,
das ist circa halt, plus minus. Es ja, ist eins auf einer Skala von 1 bis 10 eigentlich.
Eine 1 würde ich vielleicht Luxemburg oder so geben.
Liechtenstein.
Aber eine 2 finde ich komplett gerechtfertigt. Also ich hätte auch zwischen 2 und 4 gedacht, dass irgendwo sich einpendeln wird, wenn er nett gewesen wäre. Vielleicht sind, genau. Und 2 ist im Endeffekt laut der Dr. Disrespect genug. Genug, um berühmt zu werden. Ja. Also ich meine, und es ist halt irgendwie trotzdem schön, dass er auch ein paar Aspekte angesprochen hat, die ich ganz cool gefunden habe, weil es waren ja auch ein paar eher provokant gestellte Fragen dabei, eben auch mit dem quasi die Reflexe spielen nicht mehr ganz mit. Und da hat er ja ganz klar gesagt, eigentlich macht Übung den Meister. Und das finde ich eigentlich total motivierend, auch für junge Nachwuchsspieler, mit denen er sich auch ganz klar beschäftigt, zu sagen, okay Leute, Übung macht den Meister. Spielt eure 8 bis 10 Stunden pro Tag. Mhm. Wer braucht schon Schlaf? Schule wäre vielleicht nicht schlecht mitzumachen, ist aber sekundär, wenn du Profi Fortnite werden möchte, weil du möchtest auch tight werden.
Ja, du musst auf jeden Fall 12 Stunden am Tag Fortnite grinden. Nicht nur spielen, nein, du musst grinden, du musst lernen, du musst trainieren. Und wenn dann noch Zeit für Schule bleibt, dann mach's halt.
Eben, aber das ist auch genau nicht genau der Punkt, den er angesprochen hat, sondern er hat ganz klar gesagt, es gibt wichtige Faktoren. Ich hätte es auch interessant gefunden, ob er etwas erzählt hätte bezüglich, wie er mit Familie, mit Eltern in Kontakt tritt, weil gerade wenn du dir 15-, 16-Jährige holst, die sind noch nicht mündig. Du brauchst komplette Einverständniserklärungen und ich glaube, da könnte es kompliziert werden, weil wenn du da an Eltern herantrittst, die wirklich keine Ahnung haben, wo das Ganze hinführt.
Oder es wird easy. Also wenn wir in Richtung Musikgeschäft schauen, ist es ja so, Klassiker, dass junge Musiker und Musikerinnen von irgendwelchen Labels mitgenommen werden und dann lauter Scheißverträge aufgeklatscht bekommen, die sie langfristig an ein Label bindet und irgendwie die musikalische Kreativität abspricht und sowas. So irgendwie Taylor Swift war, ist ja so das Paradebeispiel ja. Irgendwie dafür. Mhm. Und ich glaube, dass bei E-Sportlern genauso passiert. Gerade, also ich kann mir das gut vorstellen, auch in der professionellen Szene, dass Leute irgendwie junge Burschen, die irgendwie so 16, 17 sind, denen wird einmal was angeboten und die wissen vielleicht teilweise gar nicht, was sie wirklich wert sind, wenn sie noch keinen Manager oder sowas haben.
Ja, und da können sie ja froh sein, wenn sie an Wave treten. Ne? Ich meine ganz ehrlich, Wave baut langsam auf, ist heranschreitend und wie gesagt, ich finde diese Einstellung spitze, dass sie von Anfang an sagen, international ist das Ziel.
Ich glaube, das ist auch, dass man sagt, okay, das Potenzial ist tatsächlich international, aber was so diese unterschwellige Message ist, ist tatsächlich, sie trauen den Leuten zu, ihren Spielern trauen sie zu, auch wenn sie jung sind, auch wenn sie, weiß nicht, vielleicht noch nicht die größten Erfolge weltweit eingefahren haben, sie trauen ihnen zu, auf der internationalen Bühne oder auf der europäischen Bühne wirklich oben mitzuspielen. Und ich glaube, das ist ein Statement, was vielleicht nicht klar angesprochen wurde, aber was gerade im Fortnite-Bereich, ich meine, wir haben in Österreich mit Aqua und seinen Kollegen haben wir ein ganz klares Beispiel. So, man kann ganz oben, und zwar wirklich ganz oben international auch mitspielen und vor allem auch im Fortnite. Aber diese Message, da braucht man halt so ein bisschen ein Vehikel, was vielleicht die Prozesse im Hintergrund übernimmt und ich glaube, da ist die Orga das ganz, ganz ausschlaggebende.
Genau, ich meine, das Roulette spielt ja jeder mit. Ja, irgendwann triffst du mal die Null und das ist dann dein Spieler, der irgendeinen Erfolg mit nach Hause bringt. Aber was ich auch eine gute Einstellung finde, ist einfach diese jungen Charaktere. Ich glaube, ja, natürlich bei Fortnite förderst du sie eher und schneller, weil einfach die junge Spielerbasis so stark ist, so erfolgreich wird. Und wenn du jemanden mit gutem Mindset findest, möchtest du ihn natürlich auch nicht binden. Und was geht leichter, wenn du jemanden an dich binden möchtest, du holst ihn so früh wie möglich ab. Du begleitest ihn so lange wie möglich, dass er dir nicht mit dem erstbesten Vertrag abspringt. Mhm. Weil es gibt immer eine Austrittsklausel. Und wenn die 500 Euro beträgt, lacht jeder drüber. Da lacht TSM drüber. Das heißt, du musst Leute emotional an dich binden, gerade wenn du noch eine aufstrebende Orga bist, die viel noch vor sich hat und viel Potenzial mit sich bringt, musst du Spieler jung abholen und kannst nicht irgendwelche 32-jährigen E-Sportler holen, die schon alles miterlebt haben, die irrsinnig viel verlangen und einfach die Szene schon kennen, sondern musst einfach dort ansetzen, wo du sagst, okay, was ist möglich? Und suchst natürlich die Spieler aus, wo du sagst, okay, die können mich doch mittragen, die haben Personality, die repräsentieren mich auch gut bei Events und so weiter.
Ne? Ich meine, das ist, glaube ich, ein großer Punkt, ist dann Teamkultur.
Ja.
Wie sehr kannst du die Loyalität eines Spielers irgendwie an deine Strukturen binden? Und ich meine, da sind wir auch wieder bei Messi, der jetzt dann doch bei Barcelona bleibt.
Ja, ja? Um den Kreis zu schließen.
Aber ich würde jetzt sagen, das liegt nicht primär nur an der
Loyalität.
Kultur.
Nur Loyalität.
400 Millionen, 800 Millionen Austrittsklausel, irgend sowas.
Loyalität.
Familiäres. Aber ich glaube, um den Punkt nochmal ganz kurz abzuschließen, gerade wenn man mit wirklich jungen Spielern, mit jungen Leuten mit Potenzial arbeitet, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor, den die Orga selbstverständlich übernehmen sollte und wahrscheinlich im Fall von Wave Esports auch übernehmen wird, so ein bisschen diese Mentorrolle. Man sagt, okay, Leute, ihr seid talentiert, aber am Ende vom Tag seid ihr ungeschliffene Rohdiamanten. So, ihr habt das Potenzial, aber ihr müsst halt hart dran arbeiten. Und oft ist, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich habe damals sehr, sehr oft so Phasen gehabt, wo ich sage, okay, ich weiß, dass ich was kann, nur ich weiß nicht, in welche Richtung ich anfangen soll. Weil dieser Anfang quasi in irgendeiner Richtung zu pushen und in irgendeiner Richtung sich verbessern, ist oft die größte Schwierigkeit, als wie wir nachher wirklich im Prozess zu wachsen.
Ich muss sagen, ich finde, das Anfangen ist immer das Einfachste. Irgendwas starten ist immer easy, das durchzuhalten finde ich viel schwerer. Was ich noch sehr, sehr spannend finde, ist mir zu überlegen, dass du da Burschen sitzen hast, es sind großteils Burschen, die 15 Jahre alt sind und dann in einem professionellen irgendwie Fortnite-Turnieren zum Mitspielen. Wo ich mir denke, das heißt, die müssen mit 12 irgendwie angefangen haben, das zu zocken. Was habe ich mit 12 gemacht? Was habe ich mit 15 gemacht?
Pokémon. Gotta catch them all, brother.
Da gab es das noch nicht.
Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Und diese Vision oder so, diese Vorbilder zu haben, voll, dass du sagst, das kann ich dann irgendwann machen. Aber wenn ich so vergleiche, mein 15 Jahre altes Self, irgendwie, ich hätte nie sowas durchziehen können. Also ich.
Das sind halt alles Kinder, die berühmt-berüchtigte DFÜ-Verbindung noch nicht mitbekommen haben. Nicht mehr mitbekommen werden.
Ich würde auch diesen Interview-Talk jetzt gerne langsam kurz abschließen mit einer schönen Anekdote noch. Und zwar, es gab vor 2 bis 3 Jahren ein Interview in der LCS. Ja? Und wir kennen alle das Team, es heißt Unicorns of Love, ist jetzt momentan nicht in der LCS drinnen, aber extrem erfolgreich. Spielen bei den Worlds? Ja. Ich habe mir das noch gar nicht angeschaut. Okay, sind mit in der Gruppenphase bei den Worlds. Und die haben gelernt zu träumen, die haben das Roulette einmal gewonnen, sind reingekommen in die LCS, in die European LCS, sind gut dabei geblieben und dann ist der Manager einmal zu einem Interview gekommen. Ja, damals ist der Manager ohne Top, komplett auftrainiert mit dem Unicorn-Kopf oben drauf, hat ein Interview gegeben. Ja, also wirklich ein Mann, an dem man sich halten kann. Ja. War auch für Recruiting und so zuständig und er hat erzählt, es hat sich halt alles schnell entwickeln müssen bei denen. Ja, und dadurch war er aber umso ehrlicher und hat erzählt, er ist darauf angesprochen worden, sehr provokant, ich weiß die Frage nicht mehr ganz genau, so quasi, was ist das Problem, warum schafft man es nicht, eben gerade nach Deutschland übergezogen und so weiter, warum muss man sich Spiele aus Amerika holen, warum muss man Spiele irgendwie aus Asien und so weiter holen, warum kann man keine deutschen Spiele reinholen, Spanien ist schon ein bisschen weiter oder Österreich und so weiter, ist wirklich direkt diese Frage gestellt worden, ja, und der schaut sie an, ich glaube die Schocks, was sie die Frage gestellt hat, bin mir aber gar nicht sicher, und sagt, die Leute können nicht mehr träumen. Das Ding ist, du bist sofort gecuttet. Alle, die irgendwie in der Dachregion sind, und das spreche ich bis heute noch an, ja, schaffen es nicht, über den Tellerrand hinauszuschauen, egal wie gut du bist. Mhm. Du meldest dich nicht bei Unicorns of Love, du meldest dich nicht bei Schalke 04 oder sonst jemanden, weil du nicht an dich glaubst. Und das ist einfach das, was ich heute auch aus diesem Interview rausgehört habe. Einfach, wenn du Bock hast, E-Sports zu machen, wenn du das zutraust, wenn du ein bisschen Erfolg hast, meld dich bei den Vereinen, glaub ans Glück.
Und mach es. Und an das Herz zu Karten.
Spiel ein bisschen mehr Yu-Gi-Oh!, vielleicht auch Magic zwischendurch, um ein bisschen mehr Taktik mit reinzubringen.
Manche würden sagen, just do it,
Mann. Und meld dich bei den Organisationen und think big. Und das gefällt mir heute so gut im Interview.
Das war eine bezahlte Anzeige von den österreichischen Klassenlotterien. Natürlich nicht.
Ja, weil wir gerade darüber so über den
Just-Do-It-Faktor.
Den Just-Do-It-Faktor und die Wichtigkeit des österreichischen E-Sports gesprochen haben. Ja. Wir haben ja gestern drüber auch gesprochen und das hat ja ganz lustig angefangen. Wir haben gestern eine interessante, ich sage mal, eine Koinzidenz, einen Zufall gehabt. Ich bin gestern nach der Arbeit, sind wir noch ins Aufcenter gefahren, eh schon öfters erwähnt worden hier im Podcast, um Geschenke für meine Kinder, also meine Kindergartenkinder zu kaufen, weil jetzt September ist, neues Kindergartenjahr fängt an. Da ist irgendwie nett, wenn man ihnen so als Gruppeneinstandsgeschenk ein bisschen was übergeben kann. Und ich habe so kleine Tattoos gekauft und bin zum Heinz Spielwaren reingegangen, also so ein klassisches Spielwarengeschäft, um halt irgendwas zu kaufen. Und gehe halt rein und merke so, okay, es spielt gerade so Highschool-Musical-Mucke, Zac Efron und Vanessa Hutchins. Und ich gehe halt so rein und sehe irgendwie drei Reihen, also drei Regale weiter, irgendein Dude stehen mit Maske vorm Gesicht und einem pinken Roller auf der Schulter, der offensichtlich mit seinem Kind dort ist und so nickend und im Takt mitschwingend, die Knie beugend zu Highschool-Musical abgeht. Und ich denke mir so, irgendwie lustig, soll ich das twittern? Und dann habe ich gedacht, interessiert er eh keinen Schwanz, weil ich denke mir, irgendwie Blades in Twitter. Und bin dann da weitergegangen, habe meine Sachen gesucht und höre plötzlich irgendwen hinter mir stehen, der über, na, magst du nicht den Rabe Socke? Und na, was ist denn mit dem da? Und dieses Spielzeug? Und drehe mich kurz um und sehe nur ein Kind in rosa Jacke herumlaufen. Habe nicht genau geschaut, weil ich auch Kopfhörer drin. Nein, ich hatte nicht mal Kopfhörer drin. Ich habe einfach Highschool Musical gehört.
Das reicht.
Ich war auch im Flow so ein bisschen. Und drehe mich um und dann höre ich einmal, ja, hallo. Und schau genauer, ist der Tutor Olli.
Ja, Breaking Free, Mann. Da muss man einfach ein bisschen mitwippen. Meine Schwester hat eine komplette Highschool-Musical-Phase gehabt. Und meine Tochter hatte gestern den ersten Kindergartentag. Und da durfte sie sich natürlich eine Kleinigkeit aussuchen. Und ich wollte es halt wie jeder gute Elternteil, sie zu den richtig guten pädagogischen Sachen hinlotsen. So, damals waren es CDs, heute sind es diese Tonys, die so auf so eine Box draufstehst und einfach irgendwie Hörspiel und so abspielst. Und sie ist eine kleine freche Laus, deswegen dachte ich mir, okay, der Rabesocke würde ganz gut zu ihr passen. Gab's nicht und sie hatte keinen Bock drauf, sie hat sich irgendwas von PJ Mask oder so ausgesucht.
PJ Mask, Pyjama-Helden.
Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in diesem aktuellen Zeichentrick-Game überhaupt nicht drinnen.
Schau dir Paw Patrol an.
Ihr habt jetzt gerade einfach
Paw
wirklich...
Paw Patrol.
Das kenne ich auch nur, weil ich einmal bei dir war, Olli, und überall Paw Patrol, ja. Fucking Spielzeug und alles eigentlich.
Oder Peppa Pig.
Ja, das habe ich auch gesehen, aber auch nur, weil in Olli sein Auto ein Buch drinnen gelegen ist. Ey, wirklich, sonst bin ich überhaupt nicht in den Game drinnen und ich habe keine Ahnung, wovon ihr gerade redet habt. Aber ey, ich schätze, dass es cool ist.
So geht's Leuten, wenn sie sich nicht mit Gaming auskennen und
über unseren Podcast
ja. Aber es ist ja gestern extrem positiv auch weitergegangen, weil wir sind im Endeffekt dann gemeinsam essen gegangen, haben dann gesagt, okay, passt, Ronja ist da, Sophie, Kinder, gehen wir gemeinsam Abendessen. Wir hatten diesen 50-Euro-Gutschein mit, den man da in Wien bekommen hat für Gastro. Ne?
Ja, war super.
Und gehen hin. Und sagen, okay, ja, Losteria, wir bestellen Pizza, Salami, was habt ihr gehabt?
Schinken und Champignons, die kann ich nicht empfehlen, die war leider nicht so gut.
Ja, meine war auch so mittel, aber die Spaghetti waren ganz lecker, die meine Frau, die Sophie und meine Kinder eben gegessen haben, wobei die Armin nicht viel gegessen hat, die ganze nur Pyjamas gespielt und war in ihrer Fantasiewelt unterwegs.
Ganz ehrlich, wenn Eulette da ist,
muss man Eulette, dann fliegt man einfach los und folgt. Ja. Sie ist nicht aus dem Geschäft rausgelaufen und nicht aus dem Restaurant, aber sie war schon zwischendurch ein bisschen weiter entfernt.
Also Toilette kenne ich.
Toilette kenne ich auch, ja. Und im Endeffekt war es dann so, dass die Geduldsspanne unserer beiden Damen gerissen ist und nach dem Zahlen, also nach dem Oberbestellen zahlen.
Ich habe 30 Cent für unser Essen gezahlt.
Genau, weil wir euch einfach mit eingeladen haben, sind 50-Euro-Gutschein reingeschmissen. War super. Man muss nur alkoholische Getränke bezahlen und Radler ist keins davon.
Offensichtlich.
Und sind jedenfalls dann schon früh mit den Kindern rausgegangen und wir sitzen noch so rum, kommt der Ober vorbei und sagt, hey, schaut's mal her und hat so ein richtig schönes Tablett in der Hand und mit Sekt drauf und schenkt jedem, der drinnen ist, einen Sekt.
Und legit 40 Sekunden, nachdem unsere Damen gegangen sind.
Ja. Ja, ein extrem positiver Abschluss. Im Auto gab es ein bisschen negative Stimmung, weil sie den Sekt nicht bekommen. Nein, es war nicht so schlimm. Aber ein bisschen hat es mitgeschwungen.
Daheim dann. Ich habe heute eine Sektflasche geschenkt bekommen. Eine Sektflasche und ein Tragerl Bier.
Okay.
Ja, von einer Mutter, die letztes Jahr, im September den Kindergarten verlassen hat, also Ende August den Kindergarten verlassen hat. Die hat noch einmal jedem eine Flasche Sekt mit so einem Logo von den Kids drauf geschenkt.
Das ist
und mir noch lieb. Speziell noch ein Dreigerl Bier.
Ich weiß, was sie geleistet haben. Ich weiß, was sie in Zukunft leisten müssen. Viel Glück dabei. Ich bin raus.
Dieses Bier ist es nicht.
Ich muss sagen, ich finde spannend, dass ihr Mütter im Kindergarten habt.
Und das war's mit der Werbeunterbrechung. Willst du es cutten? Ich meine, wir haben jetzt kurz Pause.
Nein, die Karte wird nichts. Wir sind der realste Gaming-Podcast in Österreich und daran wird sich hier nichts ändern, ob du jetzt hier sitzt oder nicht.
Und nicht.
Apropos Mütter. Apropos dranbleiben, apropos Übung macht den Meister, fällt mir sofort Björksen ein. Jörgsen hat vor
zwei... Das ist eine Überleitung.
Clean. Aber komplett logisch, weil seine Mutter hat ihm erlaubt, nach Amerika zu gehen mit 5, 16 Jahren zu TSM von Kopenhagen
Jörgsen Wolfs. Jörgsen Mutter, da ist die Überleitung.
So, da war der 16?
Ja. Holy shit. Übung macht den Meister. Übung macht den Meister. Er ist einfach einer der meisten Solo-Queue-Games-Spieler im Jahr 2017 gewesen, wo sie komplett verkackt haben. Das hat ihm nichts gebracht. Also er ist mittlerweile der Auffassung,
okay, seine Zeit.
Glaub an dein Herz, glaub ans Glück.
Und Herz der Karten.
Das war übrigens wieder.
Warum ich diese schlechte Überleitung gespinnt habe, ist einfach, TSM hat fucking NELCS gewonnen.
TSM.
Achtes Mal in Folge. TSM. TSM. Ich war so proud of sie, vor allem mit der Story. Komplette Underdogs, die ganze LCS eigentlich nichts gerissen. Sie sind, glaube ich, im 4. oder 5. Platz dann einfach noch in diese Playoff-Phase da reingekommen, in diese Schweizer System, glaube ich, gespielt und haben es dann auch bis zum Ende durchgezogen und wie.
Das heißt, sie waren zuerst im Loser Bracket oder?
Sie waren zuerst in den Playoffs.
Ja, genau.
Haben dann verkackt.
Gegen Golden Guardians gegen 0-3, direkt 3. eine Schelle kassiert.
Und runter. Dann war aber zum ersten Mal in der LCS-History Losers Bracket, also quasi Double Elimination. Falls du im Winners Bracket rausfliegst, also im normalen Playoff-Spiel, hast du noch eine Chance, gegen alle Verlierer quasi aus den Playoff-Runden, die wieder bis ins Finale vorzukämpfen. Und diese Chance haben sie allerdings in eindrucksvoller Manier wahrgenommen. Olli, du hast, glaube ich, die Zahlen aufgeschrieben.
Genau, ich habe ein bisschen mitgeschrieben,
wie es ausgegangen ist.
Im Endeffekt... die erste Runde, Entscheidungsrunden haben sie es genannt. Entscheidungsrunde 1, FlyQuest gegen Evil Genius oben. 3-2 für FlyQuest.
Ja? Entscheidungsrunde.
Ziehen weiter in die zweite Entscheidungsrunde. TSM verliert gegen Golden Guardians. 3-0. Komplette Schelle. Also die haben kassiert. Der Schädel hört, glaube ich, mit dem Finale dann auf, aber davor dann nur gewackelt.
Haben sie Björksen rasiert?
Björksen hat sich selbst rasiert. Was? Und er hat keine Brille mehr.
Und alle anderen Teams hat er auch rasiert.
Ist raus. Und seitdem spielt er besser. Er spielt besser seitdem.
Echt?
Ja.
Ja, vielleicht war das zu schwer, das hat ihm den Kopf runtergezogen.
Wahrscheinlich.
Ja, aufgrund des Barts hat er immer den Kopf hängen lassen. Ja.
Genau. Entscheidungsrunde 2, Golden Guardians, komplette Schelle gegen Team Liquid, 13-0 nach unten. TSM setzt sich gegen Dignitas 13-0 durch. So ein bisschen Aufwind für die TSM-Fan, wo man sich aber denkt, okay, Dignitas ist ein Freewin, den nimmt man mit. War klar, dass sie es gewinnen würden. 13-0 ist schön, aber ist was Positives, wir nehmen es weiter mit. Entscheidungsrunde 3, Golden Guardians nochmal gegen TSM und sie putzen sie in einem 5-Spiel-Silverscrapes 3-2 weg. Ultra krass gewesen. Währenddessen kommt gegen Evil Genius ran, die gegen
160
durchgesetzt haben. Gehen noch weiter, 13-0 weiter. TSM trifft auf C9. Die haben wirklich die gesamte Season bis auf die letzten 7 Spiele komplett dominiert. Die haben das Schalke quasi umgedreht von Europa. Mhm. Komplette Dominanz. Alle haben schon gecallt, okay, gewinnen die Worlds. Wenn die so weitermachen, die sind durch. Ja, Sven ultra krass auf Adi Carry und sie putzen sie einfach 1-3 weg. TSM geht weiter, zieht ins Finale ein, währenddessen Team Liquid trifft auf FlyQuest, ziehen ins Halbfinale ein. Team Liquid verliert gegen FlyQuest, die ja ganz am Anfang gegen Evil Genius gekommen sind. Mhm. FlyQuest zieht weiter, Halbfinale geschafft gegen Team Liquid, TSM trifft auf Team Liquid. Team Liquid, erster Platz, ungeschlagen seit endlosen Games, haben, glaube ich, gleich viele Siege gehabt wie TSM in allgemeinen, also 7-7 ist es gestanden, glaube ich jedenfalls, oder ist es jetzt 8-8. Und TSM geht ins 5. Game und besiegt Team Liquid. Damn. Unglaublich schon gewesen.
Zilian Mitte,
das erste oder zweite Mal.
Ich glaube, in jedem Best of Five im Losers Bracket hat Björksen im 5. Game Zilian in der Mitte gespielt und jedes Game richtig dominiert und jedes Game eigentlich aufgrund, mehr oder weniger mitunter aufgrund des Zilian Picks gewonnen.
Und deswegen, fuck you, Meta-Player. Ganz ehrlich, sie haben Speaker reingeholt, jüngster Spieler in der LCS, der spielt nur Nidalee in der Solo-Queue. Bann auf ihn mit Nidalee, das ist schon mal ein Bann, den du normalerweise nicht so raushaust.
Best Smiter EU komplett. Und NA und World und Korea und China, wenn er dort nochmal spielen sollte. Ja,
viertes Game, TSM is behind, Speaker jumped ins Parent Pit, bam, Baron Steel, holt das ganze Game wieder zurück, Björksen carried den ganzen Scheiß durch. Doublelift wurde im Interview gefragt, Bernd.
Ja, Doublelift, ich muss ganz ehrlich sagen, Doublelift, glaube ich, kennt so jeder, der irgendwie LOL Competitive ansatzweise irgendwann einmal verfolgt hat. Mr. Doublelift, man kennt ihn, ganz, ganz berühmter. Aber was Doublelift gesagt hat, ich muss sagen, das ist echt ein richtig cooles Statement. Er hat mit Team Liquid gespielt, sie waren mit Team Liquid unglaublich erfolgreich, mit seiner Beteiligung auf AD Carry. Und er hat gesagt so, schau, er freut sich wirklich wieder bei TSM zu sein. Im Interview ist ihm fast rausgerutscht quasi mit seinem Best Friend Björksen. Er hat gesagt so, with a really good friend Björksen. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, aber die Quintessenz vom Interview, und ich glaube, das ist was, wo man, was einfach Björksen seinen Erfolg noch einmal unterstreicht, ist, übersetzt hat er, oder die Kernmessage war, der Björksen spielt einfach seit Jahren auf so einem unfassbar hohen Niveau und ist aber grundsätzlich, und so hart das jetzt auch klingen mag, und sorry, falls ihr da irgendein ehemaliges TSM-Roster ein bisschen roast, aber er ist einfach von seinen Mitspielern unter Anführungszeichen klein gehalten worden, oder es war so ein russischer Bandom-Bacharl, den man halt immer mitgeschleppt hat. Und das reicht halt nachher nicht für ganz oben. Und gerade in dieser Best-of-Five-Finalserie und natürlich auch in den ganzen Losers-Bracket-Games, großes Lob an Speaker, der hat so, ich weiß nicht, ich habe die Zahlen in dem Kopf. Was
Position?
Jungle.
Jungle. Ah ja, und das war der Nilali.
Genau. Und der hat so viele Drakes und Barons, ich weiß nicht wie viele, aber insgesamt sicher auf jeden Fall über 5 oder 6 gesmited, also gestealt eigentlich. Und das ist halt mitunter dann auch Game-Entscheidend. Und der hat einfach diesen Drive drinnen und das ist das, was, glaube ich, das Team gebraucht hat.
Gerade wenn du eine gute Kombination zwischen Jungle und Mitte hast, reißt es halt so viel raus. Mhm. Also ich sage jetzt einmal, das war eigentlich schon immer so, dass so diese Synergie zwischen Jungle und Mitte fast die wichtigste Kombination in LoL-Teams war. Fast wichtiger als irgendwie die Botlane-Synergy, fand ich.
Ja, genau. Aber das Krasse ist einfach, erstens nochmal zum Interview zurückzukommen. Doublelift hat gesagt, ich spiele Senna, um Björksen zu supporten. Er ist einfach momentan der beste Spieler im Roster mit fucking Abstand. Scheißegal, was für YouTube-Videos ihr findet. Björksen gehört auf jeden Fall auf der Liste mit Faker und so weiter. Mit Marin noch von den Worlds 2016, glaube ich, war er dabei. Einfach unglaublich Doinbee von mir, ist von den letzten Worlds. Einfach unglaublich starke Spieler. Ja. Und da gehört er für mich hundertprozentig dabei. Er hat noch nicht die Erfolge verzeichnen können. Das ist auf jeden Fall einer von ihm. Oder? International. LCS ist ja, glaube ich, eine komplette Legende. Da wird er immer drinnen bleiben.
Definitiv.
TSM gehört ja schon halb ihm, glaube ich. Das ist der League of Legends.
Er ist ja, glaube ich, wird ja auch von den Castern und Moderatoren als The GOAT, und das ist in Amerika ganz, ganz hoher Stellenwert, The Greatest of All Time bezeichnet, weil er einfach, glaube ich, die meisten MVPs über die letzten Jahre gewonnen hat oder dies jemals in der NA-LCS.
Er ist, glaube ich, mit Doublelift einer der wenigen, die noch immer spielen, oder?
Ja, also,
ich meine, er hat sehr, sehr, sehr jung angefangen, muss man dazu sagen, aber
Performance
aus, halt der, aus der Riege, wo er angefangen hat, das war so die Riege von Tyrus und so in die Richtung. Das war so OG-Riege. Weil er hat
den mit Reginald Season, abgelöst.
Genau, er hat mit Season 3, glaube ich, hat er angefangen.
3 oder 4,
Das ist 7 Jahre her.
Mhm. Also fucking ewig.
Für alle, die nicht in normalen Seasons Jahre rechnen, so wie wir.
Ja.
Sondern das ist 7 Jahre her und er ist jetzt 7 Jahren eigentlich fast der beste Midlane-Spieler in Amerika.
Ja. Genau.
Also, was auch immer das heißt, weil Amerika ist ja
crap. Und das Ding ist, es momentan, wie gesagt, Amerika ist so ja absteigender Ast momentan in League of Legends. Deswegen darf man es nicht ultra ernst nehmen. Es gab auch dieses Jahr keine MSI, wo sie was Gegenteiliges behaupten konnten, weil sonst haben sie immer noch das Maul gekriegt.
Ja, das stimmt.
Ja. Und er ist
dieses momentan, Jahr wird alles anders.
Ich glaube, der Run ist vorbei, aber ich habe mich gefreut auf jeden Fall. Nee, ich traue ihnen noch vieles zu, aber Björksen war teilweise so gut. Erstens Target-Ban mit Ziel, Speaker mit Nidalee, aber was du auch angesprochen hast, Jungle mit Synergie, er hat sehr, sehr wenige Ganks bekommen, weil er einfach so stabil ist. Er hat teilweise auf die Fresse bekommen, das waren die Games, wo sie eher verloren haben, wo dann zum Beispiel auch Jensen extrem viele Kills bekommen hat mit Twisted Fate. Und es gibt dann auch diese Postings auf Twitter, wo sie einfach sagen, okay, es ist eigentlich eh easy. Es ist einfach wunderhaft, dass keiner es schafft, irgendwie gegen Björksen zu gehen. Ganz eigentlich einfacher Gameplan. Du musst einfach nur ca. 20 Champions bannen, die er kann.
Ja.
Dann gewinnst du das vielleicht.
Und dann musst du ihn outperformen.
Ja. Aber ganz kurz, um eben Finalspiele anzusprechen, es hat ja nicht nur die NA-Finals gegeben, sondern auch die EU-Finals von der LEC. Und da hat es nach der ersten Runde, glaube ich, war das, erste Runde Playoffs, eine Wiederbegegnung gegeben zwischen G2 und Fnatic. Und ich glaube, das sind so die größte Rivalität, die es im europäischen League of Legends gibt. Und ich glaube, gerade da ist es auch nochmal wichtig zu erwähnen, ich glaube, von den letzten 6 Seasons, oder von den letzten 8 Splits, glaube ich, war es, also 4 Seasons, hat bis jetzt, bis auf ein einziges Mal, wo sich Alliance reingeschmuggelt hat, jedes Mal entweder Fnatic oder G2 die LEC gewonnen. Und 3-0 ist es für Fnatic ausgegangen in den Playoffs und haben G2 geklappt und ins Losers Bracket, das auch zum ersten Mal existiert hat, verschachtelt, runtergeworfen und im Finale einfach 3-0 G2. Und egal ob G2 gewinnt oder verliert, die Memes sind immer großartig, aber wenn man gewinnt, schmecken sie halt umso besser.
Habt ihr euch die, zum einen, wo ist Schalke geblieben? Die hatten ja so einen Legacy-Run.
Die waren am Arsch.
Oh, Schalke mit 10 Games in Folge, nicht mehr 0-4, sondern Schalke 10 einfach jetzt nur noch, haben sich gegen SK noch in der ersten Entscheidungsrunde durchsetzen können. Da hat Rogue gegen Fnatic verloren und G2 hat mit Lions fertig gemacht. Okay. Man muss dazu sagen, Rogue ist erster Platz gewesen als LDC und mit Lions zweiter. Das heißt, das war schon mal wow. Okay, die haben sich langsam raufgespielt in der Tabelle, haben sich, glaube ich, dritten und vierten Platz dann untereinander, Fnatic, glaube ich, sogar auf 5 gewesen oder so irgendwie, ausgemacht. Und SK kippt einfach gegen Schalke um. Hat keiner erwartet, wir haben auch schon drüber gesprochen vor ein, zwei Wochen. Schalke kippt dann auch gegen Mad Lions um, die waren einfach klar besser, musste man sagen. 3-1 ist trotzdem ausgegangen und G2 verliert parallel zu Fnatic 2-3. Silver Strapes gewesen. Jeder hat eigentlich G2 erwartet, weil sie einfach, glaube ich, die letzten 20 Begegnungen haben sie, glaube ich, 15 oder so gewonnen gehabt davon. Also es war schon G2 ziemlich Favorite. Fnatic dreht es um, gewinnen das Ganze und ziehen quasi direkt ins Finale ein und G2 hat einfach den ultra langen Run. Sie müssen gegen Rogue ran, die 3-0 Mad Lions raushauen und treffen die quasi im Semifinal, ja. Und dann geht's einfach los. Rogue G2, 2-3, G2 setzt sich durch und dann kommen sie ins Finale. Haben 5 Games gebraucht gegen Fnatic und das letzte nicht gewonnen und dann bam, Dreierklatsche aus.
Ja. Ich habe übrigens falsche Zahlen verbreitet vorher. Fnatic hat 3-2 gewonnen, wie du gerade gesagt hast, nicht 3-0. Aber trotzdem, es war einfach, und das muss man trotzdem Fnatic ein bisschen zugute halten. Es waren bis aufs letzte Game, das war dann schon doch, glaube ich, relativ eindeutiger als die anderen. Die ersten zwei Games waren richtig knapp und da war G2 oft wirklich auf, die haben sich auf Messerschneide bewegt. Also das war wirklich das gut zum Anschauen. Jeder, der es nicht gesehen hat, wird auf jeden Fall nachschauen.
Das Ding ist halt, man hat es auch bei ihnen immer wieder gemerkt, die haben Spaß am Spiel, die trollen auch mal gerne rein und throwen so auch mal Games. Und da war es zwischendurch schon ganz knapp. Aber Resümee ist einfach LCS, LEC, allgemein E-Sports ist geil zum Schauen. Wave E-Sports bewegt sich da immer mehr in die Richtung. Wie gesagt, A1 E-Sports League, vielleicht stellen sie auch mal wieder für ein Team. Ich würde mich freuen, mit
vielleicht denen zu casten. Vielleicht gewinnen sie
diesmal was. Vielleicht gewinnen sie diesmal was, weil das letzte Mal war ich eine 0-14er Runde oder so. Aber Spaß beiseite, richtig geiler Podcast heute, hat Spaß gemacht.
Ja, total. Ja, dann sagen wir auch nochmal ganz schönes Dankeschön an Ludwig Kainz, der heute bei uns hier zu Gast war. Und scroll nochmal hinauf in deinem Podcast-Player oder in deiner App und überlege und schau mal, ob du vielleicht diesen Podcast abonnieren möchtest, um bei uns einfach dabei zu bleiben und immer wieder aktuell dabei zu bleiben. Ja, wir werden uns nächsten Dienstag wieder hören.
Das war bleibt euer geschmeidig. Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleib immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter @StormyElephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag.
Jetzt ist uns sie schon wieder in unser Wort gegrätscht. An dieser Stelle, Leute, ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Bye.
Breaking free.